Deutschlandfunk Kultur heute.
Seit 2010 ist Viktor Orbán durchgehend Ministerpräsident in Ungarn. Seitdem ist die Kulturszene des Landes nicht nur im Sinne seiner illiberalen Demokratie umgebaut worden, sondern sie wurde auch immer mehr eingeschränkt. Wie ungarische Intellektuelle und Künstler das selbst sehen, darüber wurde gestern an der Akademie der Künste in Berlin diskutiert. Dazu gleich ein Bericht. Außerdem ein Gespräch zu einem Neuansatz im Umgang mit NS-Raubkunst und eine Tanztheater-Uraufführung von Serge-Émile Coulibaly. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Wir beginnen die Sendung mit einer amerikanischen Künstlerin, die mittlerweile 90 Jahre alt ist, seit 60 Jahren in Paris lebt und gerade in den letzten 10 Jahren in den großen Museen für zeitgenössische Kunst ausgestellt wird. Sheila Hicks könnte man als Textilkünstlerin bezeichnen, aber, und das ist wohl der Grund der späten Aufmerksamkeit für sie, das Textile galt lange Zeit als nicht ganz ernstzunehmende Kunst. Mittlerweile wird auf den großen Schauen wie der Documenta oder der Kunstbiennale in Venedig auffällig viel Textilkunst gezeigt. Sheila Hicks Arbeiten sind jetzt parallel sowohl in der Kunsthalle Düsseldorf als auch im Josef Albers Museum in Bottrop zu sehen. Meine Kollegin Christiane Vielhaber hat sich beides angeschaut. Christiane, gerade mit dem Josef Albers Museum schließt sich ja quasi ein Kreis für Sheila Hicks.
Ich kannte sie vorher nicht und in den Vorankündigungen habe ich gedacht, aha, da ist der letzte Direktor weg und da ist eine neue Direktorin. Und hier geht es um, ich sag mal, Malerei mit Wolle. Und ich kenne noch die Zeit, wo die ganzen männlichen Kuratoren gesagt haben, als Rosemarie Trockel mit ihren Wollbildern ankam, mit so einer Strickliesel befasse ich mich gar nicht erst. Das ist ja, seitdem wir zu mehr über Frauen in der Kunst nachdenken, mehr über Frauen, die wir noch nicht kannten, mehr über abseitige Materialien. Plötzlich ist das wieder da. Aber was du eben gesagt hast, die großen Museen, das war eben in Wien das Museum für Kunstgewerbe. Und das war nicht das Centre Pompidou in Paris, sondern das war das Centre Pompidou in Malaga.
Also das ja, aber auch das Centre Pompidou in Paris. Aber ich wollte noch mal kurz auf Josef Albers zurückkommen, denn sie ist ja eine Schülerin von Albers.
Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass Albers eigentlich nach Connecticut kam, um an dieser Schule Design zu unterrichten und eben nicht Kunst. Und das Plakat für die Bottropper Ausstellung verweist auf die Interaktion von Farbe. Das ist eben ein gewebtes Bild mit lauter kleinen farbigen Quadraten, wo man denkt, ach, die Farbe könnte zu dem gehören und die Farbe zu dem. Das ist aber zum Beispiel eine Arbeit aus den 90er Jahren. Und bei Josef Albers hat sie unter anderem bei Albers studiert in den 50er Jahren. Hat von da aus viele Reisen übernommen. Sie hat ihren Bachelor gemacht über Weberei der Andenvölker. Sie ist also überall hingegangen, hat geguckt, wie machen die das. Sie war in den 60er Jahren sogar in Wuppertal und hat sich angeguckt, wie da industriell Textilien hergestellt werden. Ja. Sie hat sich mit all dem befasst.
Warum gibt es eigentlich jetzt diese beiden Ausstellungen? Also wir haben jetzt das Josef Albers Museum erwähnt, aber es gibt ja auch noch die Düsseldorfer Ausstellung. Warum
das
zwei?
Das liegt so in der Luft. Die neue Direktorin in Bottrop war vorher in Bielefeld an der Kunsthalle und in Bielefeld gab es 2013 eine Ausstellung über Textilien vom Bauhaus bis heute in der Kunst. Die Kunsthalle Düsseldorf, da ist die junge Kuratorin, ist wohl auf der Biennale 2017, da war ganz hinten in den Arsenale. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, da waren so farbige Pompons aus Wolle in irgendeiner Ecke aufgeschichtet. Und wenn sie auf so einer Biennale sind, dann sind sie müde
Kunst
und denken, noch was Buntes. Und von wem ist das und interessiert mich nicht so besonders. Diese bunten Pompons sind jetzt in der Düsseldorfer Kunsthalle in so einer Ecke, so ganz nach oben, und wenn sie näher dran gehen, dann fragen sie sich auch, darf ich mich da einfach reinwerfen oder darf ich da drin rumwühlen? Oder dann ist so eine andere ganz poetische Arbeit, ich dachte an Konrad Ferdinand Meyer, aufsteigt der Strahl und fallen gießt der voll der Marmorschale rund. Das ist also wie eine Fontäne aus Fäden Und dann unten kräuselt die sich so. Oder auf der anderen Seite fallen so Rasterlocken runter, wie so bei Rapunzel. Und dann denken sie, sie
das könnten sich... Das sind Fäden, Wollfäden.
Ja, oder? Alles Mögliche. Die sind völlig verfilzt. Was da innen drin steckt oder in diesen großen, ich sag mal, Wäschepuffs oder diesen riesen Pompons.
Das sind ja fast Architekturen eigentlich, ne?
Nee, also was du jetzt sagst, Architektur, sie hat ganz viel mit Architekten zusammengearbeitet und sehr, sehr, sehr dekorative, wo ich immer dachte, was für Staubfänger, wenn sie denken, so wandgroße Tapisserien.
Albtraum für Kuratoren, für Restauratoren.
Ja, toll gewebte Sachen. Aber das Tollste ist eigentlich, wie sie mit der Farbe umgeht. Und dann kommen sie in den Raum und dann sehen sie am Ende, dann denken sie wirklich, das ist Albers, nur keine Quadrate, sondern das ist überlegen, welche Farbe ich nebeneinander gehe. Und dann gehen sie nah dran und ist dann ein Faden neben dem anderen gespannt. Mhm. Also von Ferne sind die Arbeiten schöner als von der Nähe.
Ich höre Begeisterung daraus. Danke, Christiane Vielhaber, über zwei Ausstellungen mit Kunst von Sheila Hicks in Düsseldorf und in Bottrop. Gibt es in Ungarn noch unabhängige Kunst und Kultur, nachdem Viktor Orban seit 2010 das Land zu einer illiberalen Demokratie umgebaut hat? Kritische Stimmen, Innovation oder Experimente haben in der staatlich geförderten Kunstszene jedenfalls kaum noch Platz. Der 2020 geschaffene Nationale Kulturrat kontrolliert die wichtigsten Institutionen von der Staatsoper bis zum Nationaltheater und damit auch ihre finanzielle Unterstützung. Die unabhängige Szene Ungarns erhält sowieso so gut wie nichts mehr von staatlicher Seite. Während der seit Juni dieses Jahres amtierende Kulturminister Bolaschonko, ein ehemaliger Apotheker, sagt, Ungarns Kultur soll zukünftig ausschließlich die Werte der Regierung transportieren, will die EU-Kommission das Land wegen des umstrittenen Gesetzes gegen ausländische Einflussnahme verklagen, mit dem Vorwurf, dieses Souveränitätsgesetz schränke viele Grundrechte ein. In der Akademie der Künste in Berlin wurde gestern Abend über den Frust, aber auch über neue Strategien in Ungarns Kulturszene gesprochen. Unter dem Titel Der Preis der Kunstfreiheit. Cornelius Wüllenkämper war dabei.
In ihrer Performance-Lesung Eden spricht die ungarische Soundpoetin, Autorin und Künstlerin Kinga Todt von einer jungen Frau, die davon träumt, eine andere Wirklichkeit zu erschaffen. Als oppositionelle Aktivistin verlor sie 2014 ihren Job als Redakteurin einer ungarischen Literaturzeitschrift und hält sich seitdem in Deutschland und in Österreich mit Stipendien und Auftritten über Wasser. Auf die Frage, woher sie die Energie nimmt, weiterzumachen, hat Kinga Todt eine klare Antwort.
Anger. I'm angry. I'm super angry.
Wut. Ich bin wütend, extrem wütend. Als der eiserne Vorhang fiel, hatte ich die Illusion, es gäbe keine Grenzen mehr. Ich dachte, wir könnten nun ungarische Paprika und deutsche Kinderschokolade austauschen. Aber das war eine Illusion. Über die Schokolade kann ich in meinem Land nicht mehr sprechen. Vielleicht wird das Wort Schokolade bei uns bald mit einer dunkleren Hautfarbe assoziiert. Und das ist nicht gern gesehen in Ungarn. Oder die Redefreiheit wird umdefiniert. Oder die Reisefreiheit. Oder die Religionsfreiheit. Denn auch andere Religionen sind in meinem Land nicht gern gesehen. Ich bin extrem wütend.
I'm super angry.
Der neuerdings amtierende Kulturminister Bolaschonko verkündete unlängst, es sei die beste Sache auf der Welt, Ungar zu sein. Dass in einem solchen Umfeld eine unabhängige, kritische Kunstszene wenig Spielräume hat, versteht sich.
I think it's quite normal.
Es ist normal geworden, sich selbst auszubeuten und in vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig aktiv zu sein. Unsere Kulturschaffenden führen Parallelleben. Angesichts existenzieller Probleme können sie sich nicht langfristig auf ein spezifisches Projekt konzentrieren. Man kann keine großen Träume haben, wenn man seine Miete nicht zahlen kann.
You can have big dreams if you cannot pay your rent.
So Nicolette Irisch, Leiterin einer der wenigen unabhängigen Galerien für moderne Kunst in Budapest und Kuratorin der 2014 gegründeten Off-Biennale. Staatliche Mittel erhält Irisch nicht, sondern hält sich mit Projektgeldern der EU und mit, wie sie sagt, Netzwerken und Freundschaften über Wasser. Dass der alternativen Szene in Ungarn die Mittel flächendeckend gestrichen wurden, wirft für viele Kulturschaffende grundsätzliche Fragen auf. Anna Getsch, Professorin für Literatur- und Kunsttheorie im autonomen ungarischen akademischen Netzwerk, gab zu bedenken:
What I believe made
Ich glaube, was die ungarische Kulturszene so anfällig gemacht hat für autokratische und autoritäre Eingriffe, war ihre große Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln, nicht nur finanziell, sondern auch moralisch. Natürlich kann in einem kleinen Land wie Ungarn anspruchsvolle Kultur nicht überleben ohne Staatsmittel, aber zugleich ist die öffentliche Förderung eine äußerst gefährliche Falle. Denn wenn Kulturschaffende oder Institutionen gefördert werden, ohne sich dafür künstlerisch qualifizieren zu müssen, kann die Kulturszene sehr schnell durch politische Kräfte besetzt werden, die die Kultur dann für ihre eigenen Zwecke nutzen.
Einerseits haben viele Künstlerinnen und Künstler mittlerweile das Land verlassen und suchen vor allem in Deutschland und in Österreich Ausstellungsmöglichkeiten und Stipendien. Zugleich ist in der Szene aber ein neues Selbstbewusstsein entstanden, wie der 1990 geborene, in Budapest lebende Theatermacher Christoph Kellemann deutlich machte. Wir von der jüngeren Generation müssen neue Strategien oder Strukturen finden, wie wir Theater machen. Bei meinen unabhängigen Produktionen verzichte ich beispielsweise auf Kulissen, denn es ist zu teuer, sie herzustellen, aufzubauen, zu transportieren und zu lagern. Das verändert natürlich die Ästhetik des Theaters. Aber ich bin sehr engagiert, vielleicht sogar fanatisch, und lenke meinen Fokus immer darauf, was ich habe, nicht auf das, was mir fehlt. Natürlich konzentriert sich die kapitalistische Denkweise vor allem auf das, was man braucht. Und genau dagegen müssen wir kämpfen.
Yes, we have to fight against it, I think.
Immer wieder wurde an diesem Abend die Warnung laut, auch in Deutschland müsse sich die Kulturszene angesichts des Erstarkens rechtspopulistischer Kräfte auf tiefgreifende Veränderungen der Förderpolitik vorbereiten. Ungarns Kreative zeigen jedenfalls, dass der Drang nach künstlerischer Freiheit stärker sein kann als die Bevormundung durch politische Machthaber.
Cornelius Wöhlenkemper über die Diskussion gestern Abend in der Akademie der Künste in Berlin über Freiheit und Unfreiheit in der ungarischen Kultur. Beratende Kommissionen im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz. So lautet der lange und etwas komplizierte Name der Organisation, die 2003 ins Leben gerufen wurde. Sie sollte einiges leichter machen für die Erben oder Nachfahren von Jüdinnen und Juden, die von den Nationalsozialisten beraubt und getötet wurden oder Kunst und wertvollen Besitz unter Wert verkaufen mussten, um aus Deutschland fliehen zu können. Im Juni wurde das Ende der Kommission verkündet. Sie hatte in 21 Jahren nur etwas mehr als 20 Restitutionsfälle entschieden, auch weil sie nur dann tätig werden konnte, wenn beide Seiten, Erben und Institutionen wie Museen, die Kommission beauftragten. Und ohnehin galt sie nur für Kunst in öffentlicher Hand. Eine Reform wurde schon lange gefordert. Diese Woche wurde nun eine Neuregelung in Form eines Schiedsgerichts bekannt gegeben, das paritätisch aus Vertretern von einerseits Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden sowie andererseits vom Zentralrat der Juden und der Jewish Claims Conference besetzt werden soll. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, die Rückgabe von NS-Raubgut werde nun verbessert, vereinfacht und beschleunigt, aber man betrete damit auch Neuland. Wie gut ist also diese neue Regelung? Darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin Maike Hopp gesprochen, Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der Technischen Universität Berlin. Ich habe sie gefragt, ob sie im neuen Schiedsgericht eine Verbesserung sieht.
Also zunächst als Forschende begrüßen wir den Beschluss von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden natürlich sehr. Ebenso wie wir jegliche Reformierung der bisherigen Prozesse begrüßen. Insbesondere natürlich dann, wenn sie zur Stärkung der Nachfahren und zu mehr Rechtssicherheit beitragen und gleichsam auch mehr Dynamik und Transparenz in die Prozesse bringen. Und da erkennen wir natürlich in dieser Woche verabschiedeten Beschluss bereits großes Potenzial. Aber es ist auch natürlich zu sagen, dass ob es eine tatsächliche Verbesserung bringen wird, stark davon abhängt, wie die praktische Umsetzung dieses verabschiedeten Beschlusses dann auch wirklich erfolgt.
Da scheint ja auch noch nicht so viel klar zu sein. Es heißt, nächstes Jahr soll dieses Schiedsgericht die Arbeit aufnehmen. Das klingt ja immer noch ein bisschen schwammig, oder wissen Sie mehr?
Also es ist, finde ich, schon sehr bemerkenswert, dass ja doch ein überaus ambitionierter Zeitplan vorlag, um das Schiedsgericht bereits 2025 einzusetzen und mit dem Beschluss diese Woche ja auch signalisiert wurde, dass dieser straffe Zeitplan auch tatsächlich eingehalten werden soll. Aber wie Sie schon sagen, es ist momentan einfach noch viel zu wenig bekannt, wie die praktische Umsetzung dann tatsächlich funktioniert, um dazu bereits jetzt wirklich fundierte Aussagen treffen zu können.
Der Zentralrat der Juden, der zeigte sich ja insgesamt zufrieden, sagte aber auch, wir sind noch nicht am Ziel. Und aus Expertenkreisen heißt es sogar, die neue Regelung sei ein, ich zitiere, Meisterstück der deutschen Verwaltungsbürokratie und Fassadenkosmetik. Würden Sie das auch so sehen?
Also man muss natürlich anmerken, dass das geplante Schiedsgericht vor allem zunächst mal eine Art Dachkonstruktion ist, vor dem analog zur bisherigen beratenden Kommission NS Raubgut vor allen Dingen die sehr, sehr strittigen Fälle landen, in denen eben keine Einigungen zwischen den Parteien erzielt werden konnten oder noch nicht können. Also man macht ein bisschen eine Dachkonstruktion auf Basis dieser sehr, sehr komplexen Fälle. Und möglicherweise mag sich natürlich durch die Selbstverpflichtung von Bund und Ländern ein Gang vor das Schiedsgericht künftig immer zuzustimmen, die Zahl der bisher verhandelten Fälle in Zukunft auch etwas erhöhen. Aber wir dürfen natürlich nicht von den vielen Fällen ablenken, die jährlich ohne Hinzuziehung der beratenden Kommission bzw. dann künftig des Schiedsgerichtes entschieden werden. Und diese Anzahl an Restitutionsfällen ist ungleich höher. Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt, den ich hier sehe. Und das ist vielleicht auch damit gemeint, wenn das Schiedsgericht, wie es auch in den Artikeln der vergangenen Tage eben mehrfach ja kritisiert wurde, als Oberflächenkosmetik, also damit es das nicht bleibt, ist wichtig, einfach dieses Gesamtpaket Restitution und auch Provenienzforschung im Blick zu halten. Und dazu ist natürlich weitaus mehr nötig, weil diesen Prozessen ja immer auch Forschung zugrunde liegt. Einerseits die Forschung nach NS-Raubgut in den Museen und anderen Einrichtungen, andererseits aber auch die Erforschung von Verfolgungsschicksalen, die ja bis vor einigen Jahren teilweise überhaupt noch gar nicht bekannt waren. Und dieser Arbeit wird natürlich kein Schiedsgericht abnehmen können, weshalb auch die Nachhaltigkeit der Forschung an der Basis ebenfalls gewährleistet sein muss.
Das ist ja das, was von sehr, sehr vielen Museen und Institutionen beklagt wird, dass es zu wenig Geld für die Forschung gibt. Gibt es denn da ein Ungleichgewicht? Also ich will jetzt nicht gleich von Symbolpolitik sprechen, wenn es um das Schiedsgericht geht, aber gibt es da ein Ungleichgewicht, was die finanziellen Mittel betrifft?
Auch das ist natürlich jetzt auf Basis dessen, was wir noch nicht wissen, alles eben noch nicht wissen, noch nicht richtig abzuschätzen. Ich sehe auf der einen Seite natürlich, dass wir hier Kontinuitäten in den Beschäftigungsverhältnissen brauchen, die vielfach noch prekär sind, dass wir auch mehr Unterstützung für überregionale Projektverbünde mit realistischen Projektlaufzeiten brauchen und vor allen Dingen auch einen Ernst nehmen und sensibilisieren für diese Forschungsarbeit und ihrer leider nach wie vor nicht immer idealen Rahmenbedingungen. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich sehr, sehr wichtig, wie die Umsetzung des Schiedsgerichts dann auch künftig aussehen wird. Also zum einen betrifft das die zugrunde liegende Verfahrensordnung und die damit zusammenhängenden Bewertungskriterien und Maßstäbe, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen, das heißt also die Zusammensetzung des Gerichts, die Organisation und Koordination der Verfahrensabläufe und natürlich auch die Finanzierung und damit auch die Einbindung der Forschung. Also inwiefern ziehen da auch, gerade was die Finanzierung anbelangt, auch Forschung und Reformprozesse künftig an einem Strang. Also das wäre uns als Forschende natürlich sehr wichtig, dass wir auch mit unserer inzwischen 25-jährigen Expertise uns auch da einbringen können und dass eben etwas, was jetzt etabliert wird, auch nicht zulasten der Forschung geht.
Wäre aus Ihrer Sicht ein Restitutionsgesetz besser gewesen, weil man damit eben auch Privatbesitz besser behandeln hätte können?
Es gibt ja auch immer wieder berechtigte Bedenken an einem Restitutionsgesetz. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, ein Restitutionsgesetz ist nicht unbedingt nötig, wenn die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Institutionen und Einrichtungen eben auch auf Basis von zum Beispiel neuen Bewertungsmaßstäben ermächtigt werden, auch schnell und zeitnah eigene bilaterale Lösungen mit Antragstellerinnen zu finden oder eben auch gerechte und faire Lösungen zu erarbeiten. Es ist vielfach ja oft nicht möglich, die tatsächliche Provenienz darzulegen. Und hier gibt natürlich ein Softlaw sehr viel mehr Spielraum als ein tatsächliches Gesetz. Was uns wichtig ist, ist aber, dass die im Moment zu etablierenden Strukturen, also in dem Fall konkret das Schiedsgericht und die damit zusammenhängende Verfahrensordnung und die Bewertungsmaßstäbe, nicht bestehende und bereits gut funktionierende Prozesse erschweren oder verkomplizieren dürfen. Also das ist eben die von mir gerade angesprochene Vielzahl an Fällen, in denen Einrichtungen mit Nachfahren von Verfolgten und Anspruchstellerinnen eigentlich regelmäßig gütige Einigungen erzielen, die oft auch gar nicht bekannt werden, weil sie eben nicht irgendwie durch die Presse gehen und die erst recht eben auch nicht vor der beratenden Kommission verhandelt wurden und dennoch aber eben ermöglichten, dass die Häuser schnell und vor allen Dingen eben auch in bilateralen Prozessen mit den Antragstellerinnen wirklich zu Lösungen kommen können.
Aber für strittige Bilder in Privatbesitz haben wir immer noch zu wenig Handhabe?
Ja, natürlich auch da wird der Beschluss, so wie er jetzt vorliegt und auch das künftig einzusetzende Schiedsgericht, nicht eingreifen können. Das geht ja auch klar aus den 10 Punkten hervor, dass hierfür noch keine Lösung gefunden wurde. Ich denke aber, dass eine größere Rechtssicherheit durch die Schiedsgerichtsbarkeit und die Verfahrensordnung vielleicht auch mehr Privatsammlerinnen, aber auch den Kunsthandel dazu bewegt, hier auch nochmal selbst proaktiv zu werden. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren auch beobachten können, dass auch zunehmend eben der Kunsthandel durch das Kulturgutschutzgesetz an der Thematik sehr großes Interesse hat und auch zunehmend private Einrichtungen und private SammlerInnen auf Institutionen und Einrichtungen wie das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste zugehen und eben da auch ihre Bereitschaft erklären, auch eben an solchen fairen und gerechten Lösungen mitzuwirken.
Mit der Kunsthistorikerin und Provenienzforscherin Maike Hopp habe ich über das Schiedsgericht gesprochen, das in Zukunft über NS-Raubkunstfälle entscheiden soll, nachdem die beratende Kommission abgeschafft wurde. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Tänzer und Choreograf Serge-Emi Koulibaly, geboren 1972 in Burkina Faso, in Europa. 2002 gründete er das Faso Danse Théâtre. Er arbeitet regelmäßig mit anderen zeitgenössischen Choreografen und Tänzern zusammen und hat außerdem ein Labor für Forschung und Produktion in den darstellenden Künsten gegründet. Das Wort experimentierfreudig ist bei ihm fast schon eine Untertreibung. Gestern Abend wurde an den Münchner Kammerspielen seine neueste Arbeit uraufgeführt. Der Texte des kongolesisch-österreichischen Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila zugrunde liegen. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster berichtet.
Wenn man Serge Koulibalys neue Choreografie Balau von ihrem Ende her betrachtet, erscheint der Schluss des Stücks logisch. Seine 8 als Schauspieler und Tänzer eingesetzten Darstellerinnen und Darsteller verschwinden einfach irgendwann still und heimlich von der dunklen Bühne. Immer weiter läuft die Musik, während das Publikum in der Therese-Giese-Halle der Münchner Kammerspiele im verdämmernden Licht nach den Schemen des Ensembles sucht. Irgendwann verstummt auch die Musik. Dieses Ausschleichen aus einem stellenweise sehr dramatischen Tanztheaterstück kann man vielleicht inhaltlich verstehen. Denn Balau bedeutet Schicksalsschlag in der westafrikanischen Sprache Diula. Und so will Koulibaly sein Ensemble als eine Schicksalsgemeinschaft verstanden wissen. Als eine solche kann sie sich so unvermittelt auflösen, wie sie durch das Anfangsereignis gebildet wurde. Als Ende der Inszenierung eines anspruchsvollen Theatertexts wirkt das Ausschleichen dennoch wie ein zu leichter Ausweg aus dem Labyrinth existenzieller Themen, die Balau anreißt. Das Ende von Balau ist symptomatisch für die Schwächen der Inszenierung. Der Anfang schickt das Ensemble nach und nach auf die Bühne. Jeder bewegt sich wie in einer Blase. Man tanzt für sich allein, man tanzt sich. Alle stehen in ihrem Tanz unter einer irren Anspannung, leiden an einer hochgradigen Nervosität. Auch diese Eingangsszene ist zu einfach gedacht und nicht wirkungsvoll genug. Die Choreografien oder die Anweisungen für Improvisationen helfen den sehr unterschiedlich in ihren Körpern wohnenden Schauspielertänzern nicht genügend. Selbst wenn sie später als Gruppe viele Diagonalen abschreiten, sind die Schauspieler bemüht, gut zu gehen. Das ist total sympathisch und sehr engagiert. Und sie würden auf jeder Party durchkommen mit ihrem Körpergefühl, ihrem tänzerischen Können und ihrer konzentrierten Energie. Aber die Choreografie und das Stück setzen sie so unter Druck, dass man spürt, Tanz ist nicht ihre Muttersprache. Das kontrastiert so stark mit der phänomenalen Vortragsweise der teils sehr starken, bildhaften Texte von Fisten, Mwanza, Mujila. Denn diese schwierigen, sprunghaft das Thema wechselnden Texte über Gewalt und Kolonialgeschichte, Krieg und menschliche Grausamkeit sprechen sie ganz großartig. Allen voran Martin Weigel und Anja Siegnitzer.
Ich schenke euch die menschlichen Überreste aus dem Landesmuseum Hannover.
Der Text und seine Inszenierung wollen zu viel auf einmal. Die Version des Löwen will er erzählen, nicht die des Jägers, hat Koulibaly erklärt. Aber dieser Löwe lässt sich von der Größe der angerissenen Themen aufscheuchen und in Unruhe versetzen. Bühnenbildnerin Eve Martins Stoffskulptur aus großen Wolken und portalähnlichen Gassenvorhängen hält das Geschehen in der großen Halle atmosphärisch zusammen. Eine Tafel wird arrangiert, alle nehmen mit einem sich spontan bildenden Paar Platz. Dann wieder bildet die eben noch familiär zusammensitzende Gruppe eine Reihe. Schwarze Spitzenschleier verwandeln sie in Trauernde. Alles ist mit Musik unterlegt, Text und Handlungen fallen absichtsvoll zeitlich auseinander. Doch das ist zu asynchron, trotz sehr berührender Passagen in Mujilas Text.
Gefährliche, unkontrollierbare Schicksale, hinkende Hoffnung, wackeliges Verlangen, morbide Freude oder übertriebener Ehrgeiz. Und ich in diesem ganzen Tralala, vor lauter Panik, wird mir schwindelig und ich muss Heizöl pissen.
Der Mut und der Einsatz dieses Ensembles, auch der Ansatz des Stücks, die Grenzen von Herkunft und Hintergrund und Schicksal hinter sich zu lassen, das sind die beeindruckenden Aspekte von Balau. Und dann ist da der großartige, zwischen den anderen auffallende, virtuose Tanz von Ahmed Zura.
Balau, eine neue Arbeit von Serge-Aimé Koulibaly an den Münchner Kammerspielen, die Wiebke Hüster gesehen hat. Vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am Mittwoch sorgt der Auftritt des Gastlandes Italien weiterhin für Diskussionen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Adalbert Zinjavski.
Er ist prominenter Mafia-Experte und scharfer Kritiker der Regierung Meloni. Und so sorgte es für Aufsehen und Proteste, dass Schriftsteller Roberto Saviano nicht auf der offiziellen Gästeliste für Italiens Ehrengastauftritt stand. Nun wird Saviano auf Einladung seines deutschen Verlags in Frankfurt sein und unter anderem auf dem Podium von Penn Berlin sprechen. Dennoch kritisierte Italien-Korrespondentin und Autorin Birgit Schönau im Deutschlandfunk mangelnde Unterstützung aus Deutschland für die Kulturszene in Italien.
Ich glaube, dass Italien und die italienische Rechte in Deutschland unterschätzt wird. Die Umwandlung der Kulturszene, die Zensur, die Attacken gegen die Meinungsfreiheit, das wird weniger wahrgenommen als die außenpolitische Haltung und die Haltung zur EU zum Beispiel. Ich finde das schade. Ich finde, dass man besonders auf Italien schauen sollte in der Situation, in der ja auch in Deutschland eine rechtsextreme Partei auf dem Vormarsch ist und die Parteien der demokratischen Mitte, ja, sagen wir mal, auch Themen aus der rechten Agenda übernehmen. Und man sollte besonders schauen darauf, wie dort mit Künstlern und Intellektuellen und Schriftstellern umgegangen wird,
sagte Birgit Schönau in diesem Programm. Sie ist national und international eine der renommiertesten deutschen Künstlerinnen im Bereich des Tanzes und sie hat die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes seit Beginn der 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt. Mit dieser Begründung hat die Jury den Deutschen Tanzpreis an Sascha Walz verliehen. Seit mehr als 30 Jahren tourt die Tänzerin, Choreografin und Regisseurin mit ihrer Kompanie Sascha Walz and Guests in aller Welt und hat für ihre Arbeit Dutzende Preise bekommen. So klingt das Finale des Werkes Semiconductors Masterpiece vom Komponisten Andreas Gundlach, gespielt von den Dresdner Symphonikern. Die Aufführungen gestern Abend und heute Nachmittag waren eine Weltpremiere, denn am Pult stand kein Dirigent aus Fleisch und Blut, sondern ein Roboter. Der maschinelle Maestro mit drei Armen und leuchtenden Taktstücken, die wie aussahen wie Laserschwerter aus einem Star Wars Film, kann einzelnen Gruppen im Orchester unterschiedliche Tempi vorgeben. Werke wie diese seien für einen Menschen nicht dirigierbar, hieß es. Für das Projekt Roboter-Symphonie hat der Symphonikerintendant Markus Rindt Spezialisten der TU Dresden gewinnen können. Wir haben nicht das Ziel, künftig Dirigenten zu ersetzen, versicherte er.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte die Arbeit von 75 Jahren Deutscher Gewerkschaftsbund. Mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.